Wir haben Anfang des Jahres nach den Berichten über die völkischen sogenannten Remigrationspläne haben wir eine der größten Protestbewegungen erlebt, die die Bundesrepublik jemals seit 1945 erlebt hat. Und jetzt muss man sich die Frage stellen als Fazit, wurden diese Millionen von Menschen von der Politik ernst genommen und gehört? Auf gar keinen Fall.
Also das, was wir hier beobachten, auch die mangelnde Reaktion tatsächlich der demokratischen Parteien, ist ein Teil dieses Normalisierungsprozesses. Und da würde ich sagen, reagieren die demokratischen Parteien mit kleinen Ausnahmen, die aber in der Summe weitgehend einflusslos sind, nicht offensiv, indem sie eine Gesellschaft der Vielen, eine Gesellschaft der Diversität offensiv vertreten, sondern es gibt politischen Rückzug.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Host Lukas Andreka und der Dissens Podcast. Dieses Mal mit einer Folge zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Genau, jetzt ist es amtlich. Erstmals in der Geschichte dieser Republik wird eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft bei einer Landtagswahl. Ein Desaster mit langer Vorgeschichte und ja, mit Konsequenzen. Denn schon jetzt ist klar, die Folgen für Betroffene rechter Gewalt und die demokratischen Institutionen in den beiden Bundesländern, die werden dramatisch sein. Im Dissens-Podcast versuchen wir so ein bisschen den Wahlerfolg der AfD und seine Konsequenzen einzuordnen und natürlich auch über solidarische Perspektiven nachzudenken. Mit am Start sind Felix Steiner von der mobilen Beratungsstelle in Thüringen und der Rechtsextremismusforscher Fabian Virchow. Ja, ich würde sagen, los geht's. Felix und Fabian, danke euch beiden, dass ihr mich hier im Dissens-Podcast besucht. Hallo.
Hallo.
Hallöchen.
Ja, wir sind zusammengekommen, um so ein bisschen nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen so eine Nachbesprechung zu machen, so eine Einordnung zu geben. Wir haben es ja alle so ein bisschen erwartet und trotzdem ist es natürlich ein Schock. Die AfD ist Gewinnerin der Landtagswahlen in Thüringen, ist zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine rechtsradikale Partei stärkste Kraft bei einer Landtagswahl geworden und das ausgerechnet in dem Bundesland, das 1930 als erstes die Nazis an die Macht brachte. Felix, ihr von Mobit setzt euch ja in Thüringen seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus ein, beobachtet zusammen mit euren PartnerInnen, wie im Windschatten der AfD auch zuletzt rechte Hetze und Gewalt im Alltag zugenommen haben. Und jetzt ist eine faschistische Partei unter einem Fascho stärkste Kraft im Land. Vielleicht kannst du für den Einstieg mal ein bisschen erzählen. Wie habt ihr zusammen die Wahl erlebt? Wie ist die Stimmung bei euch? Und was erwartet ihr vielleicht auch für die nähere Zukunft?
Also zum einen muss man sagen, die Wahl hat uns natürlich nicht völlig überrascht. Du konntest ja anhand der Umfragen die letzten Monate eigentlich sehen, wo die Reise hingeht. Und wenn man ehrlich ist, natürlich hat man immer sowas wie so eine Art letzte Hoffnung, dass du glaubst, vielleicht gehen es doch noch 28%, 2 runter oder so weiter. Aber klar, das ist ja nicht so, dass das sozusagen von heute auf morgen passiert ist und wir jetzt völlig überrascht 30% AfD am Sonntagabend erlebt haben. Von daher würde ich sagen, hält sich dieser Überraschungseffekt in Grenzen, zumal wir natürlich auch durch Vorträge, durch eigene Analysen ja seit Monaten oder Jahren schon begleiten, wie das Ganze immer weiter gestärkt, also wie die AfD immer weiter gestärkt wurde. Von daher Überraschung ist jetzt, würde ich sagen, nicht so groß gewesen. Aber natürlich trotzdem, und das geht vielen so Menschen, die wir beraten, sind natürlich viele Leute enttäuscht. Ja? Also die letzten Monate gab es viel Aktionen, Proteste, Demonstrationen in Thüringen. Viele Leute haben unheimlich viel Kraft investiert. Und ja, man hätte sich sicherlich gewünscht, dass das Ergebnis irgendwie noch ein bisschen runtergeht. Du hast jetzt die ersten Tage nach der Wahl natürlich eine Enttäuschung in der Zivilgesellschaft. Und wie es weitergeht, muss man jetzt sagen, bis Sonntag haben wir getan, was wir konnten. Viele Menschen haben getan, was sie konnten. Letzte Demo ja dann noch am Sonntagabend am Landtag. Und jetzt blicken wir alle auf die Verhandlungen, auf die Koalitionsverhandlungen, auf die gewählten demokratischen Abgeordneten und können nur hoffen, dass alle, die an den Verhandlungen beteiligt sind, die an der Frage beteiligt sind, welche Regierung es geben wird in Thüringen, dass die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, die weit über das hinausgeht, was parteipolitische Positionen sind. Denn die verhandeln nicht zuletzt darüber, über die Frage, ob diese Demokratie weiter geschwächt wird und ob extrem rechte Strukturen weiter gestärkt werden. Und die AfD, das kann man nicht anders sagen, die lauert sozusagen am Rande und schaut sich das Spektakel an. Es ist schwierig, das möchte ich auch dazu sagen. Es ist keine einfache Situation in Thüringen. Es wird jetzt nicht sehen, dass wir natürlich eine ganz schwierige Konstellation haben mit den Parteien, die zur Auswahl stehen für eine Regierungskonstellation. Aber wie gesagt, alle hoffen, dass man sich der Verantwortung bewusst ist als Demokratinnen und Demokraten, dass man erstens schaut, dass es eine stabile Regierungsoption gibt und zweitens nicht den Fehler macht. Du hast das eben schon gesagt in deiner Einleitung, wie 1924. Thüringen hat ja ironischerweise genau vor 100 Jahren eine Regierung gewählt, wo dann auch die Nationalsozialisten eingehegt wurden. Nicht die NSDAP, die war zu dem Zeitpunkt noch verboten. Aber dass man sich auch klar macht, dass das Einhegen von extrem rechten Parteien noch nie historisch dazu geführt hat, dass die schwächer geworden sind in Deutschland. Das können wir am besten an der Wahl vor 100 Jahren sehen, im Frühjahr 1924. Und dass man sich klar macht, dass die AfD eine extrem rechte Partei ist mit völkisch-nationalistischem Gedankengut und dass die keine Option sein kann für Demokratinnen und Demokraten als Gesprächspartner. Und das ist die zweite Hoffnung, die wir natürlich haben. Und alles andere blickt, glaube ich, gerade Richtung Landtag. Aber, und das haben wir auch kurz nach der Wahl immer so artikuliert, Demokratie fängt weder mit einer Landtagswahl an, noch endet sie damit. Das heißt also auch sozusagen jenseits irgendwie von Durchhalteparolen, aber auch klar zu machen, hier endet nicht unsere demokratische Einflussnahme. Da gilt es jetzt eben auch zu schauen, wie geht's die nächsten 4, 5 Jahre weiter. Und das werden wir sehen, ob das mit uns als Struktur weitergeht, ob die anderen Parteien sich auch klar machen, dass es gerade in dieser Phase wichtig ist, die Strukturen zu stärken. Denn wir machen ja nichts anderes. Also wir machen ja die Arbeit nicht selber, aber wir sind dafür da, alle, die sich engagieren, zu stärken. Darum geht es ja im Kern. Das heißt also, die Strukturen zu beenden, würde auch bedeuten, die Unterstützung für die Zivilgesellschaft zu beenden. Und das, glaube ich, wäre ein schwerer Fehler.
Danke dir. Fabian, vielleicht auch mal an dich für den Einstieg die Frage, wie du die Wahl erlebt hast. Ich meine, du forschst seit vielen Jahren zu Rechtsextremismus in der BRD und natürlich auch zum Aufstieg der AfD als parlamentarischen Arm der extremen Rechten heute. Und ich glaube, es ist vielleicht auch nicht so einfach, die Tragweite der Wahlergebnisse richtig einzuschätzen und was aus dieser Wahl folgt. Das ist ja hier und da von Zäsur und Zeitenwende die Rede. Welche Worte findest du denn für die aktuelle Situation und was bedeutet aus deiner Sicht diese zwei Landtagswahlen für die beiden Länder, aber auch für die Bundespolitik?
Ja, vielleicht fangen wir bei den Begriffen mal an. Also Zeitenwende scheint mir etwas hochgegriffen. Möglicherweise wird es zu einer Zeitenwende. Das wird sich dann zeigen, was jetzt im Nachgang zu der Wahl passiert. Also sollte es, dafür spricht im Moment wenig, tatsächlich zu so einer Art Koalition oder Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD kommen, dann wäre wahrscheinlich so ein Begriff nochmal angemessener. Der Begriff der Zäsur, der, glaube ich, trifft es schon. Das hat Felix schon mal gerade aufgerufen, wird, glaube ich, auch in vielen Medien entsprechend kommentiert, dass tatsächlich eine dezidiert extrem rechte Partei, die das auch gar nicht bemäntelt, jetzt über ein Drittel der Stimmen verfügt, soweit die jedenfalls abgegeben worden sind. Und entsprechend selbstbewusst auftritt und mit Blick auf die Wahlen in Brandenburg, aber auch auf der Bundesebene verändert das, glaube ich, schon die Situation im Parteienwettbewerb, wenn man diesen Begriff mal nehmen will. Und ich würde sagen, fast alle gucken schon auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Und das, was wir ja sozusagen auf der politisch-inhaltlichen Ebene sehen, ist insbesondere nochmal nach dem Anschlag, den es da in Solingen gegeben hat, ein Überbietungswettbewerb in Richtung restriktive Asyl- und Migrationspolitik. Ich glaube, das ist wichtig auch nochmal wahrzunehmen. Die Debatte geht ja schon längst nicht mehr darum zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt mit zugewanderten, geflüchteten Menschen um, die gegen Gesetze verstoßen haben oder denen man das zunächst mal nur vorwirft. Auch diese Grenze ist ja verwischt, sondern Stichwort Merz als eine Reaktion restriktiv auch in der Migrationspolitik. So, also das ist im Prinzip der Takt, der maßgeblich von der AfD vorgegeben wurde und der auch in einer Reihe von Boulevardmedien angeschlagen wird. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil der Zäsur. Da ist vielleicht ein bisschen mehr Kontinuität drin, weil wir diese Debatte schon länger haben. Aber das setzt sich eben auch in Politikfeldern dann um, dass die AfD dieses Ausmaß an Unterstützung hat, selbst wenn es dann mit Blick auf die Gesamtbevölkerung eben kleine Bundesländer sind. Aber hier geht es zum Teil eben auch um Signalwirkung, um selbstbewusstes Auftreten und natürlich um die konkrete Realität in diesen beiden Bundesländern. Und da hat Felix ja schon angedeutet, dass das nicht einfacher werden wird.
Ja, ich würde sagen, Zäsur trifft es vielleicht ganz gut und eine Zäsur sollte ja eigentlich zum Innehalten und vielleicht auch Umdenken einladen, was man jetzt vielleicht anders machen muss im Kampf gegen die AfD. Aber da scheint mir dennoch irgendwie so ein Rückkehr zur Tagesordnung eher wieder Sache zu sein. Also als hätte man nichts gelernt aus Jahrzehnten der Normalisierung der AfD. Sieht man vielleicht daran, dass zum Beispiel in Sachsen der CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer und ja wahrscheinlich auch künftige Ministerpräsident sagt, dass die AfD eine ganz normale Oppositionspartei sei. Und dass man ihr mit Ausgrenzung und Abgrenzung gegenüber den Faschos, dass man da der AfD nur helfe. Ja? Oder wenn etwa in Berlin von Seiten der SPD wachsweich gefordert wird, jetzt man braucht nun endlich mal ein Demokratiefördergesetz, ja? Das die Zivilgesellschaft und Betroffenen von rechter Gewalt stärkt, ja, gerade auch im Osten. Ein Gesetz, das die seit Jahren verschleppen und was keine Prio beim Kanzler hat, während man ja in Sachen Migration weiter AfD-Politik macht, Stichwort jetzt auch nach Solingen, ne? Also das Kalkül da ja immer, man muss die Sorgen einer lauten Minderheit ernst nehmen, Migration muss eingedämmt werden, damit die AfD nicht stärker wird, aber die AfD wird trotzdem immer stärker, wenn man erst Ängste und Rassismus schürt. Also dieses Verdrängen der Gefahr und der Gründe für den Aufstieg der AfD, das gibt's natürlich erst nicht seit gestern, aber jetzt muss man sich schon fragen, haben die eigentlich nicht den Schuss gehört? So, ja, wenn jetzt die AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen stärkste Kraft wird, in Sachsen auf Platz 2 liegt. Also wie ist euer Eindruck, haben die Spitzenpolitiker in Dresden, Erfurt und Berlin den Schuss schon gehört oder nicht, Felix?
Also man muss sich das nochmal vor Augen führen und einen kleinen Rückblick werfen Anfang des Jahres. Wir haben Anfang des Jahres nach den Berichten über die völkischen sogenannten Remigrationspläne haben wir eine der größten Protestbewegungen erlebt, die die Bundesrepublik jemals seit 1945 erlebt hat. Und jetzt muss man sich die Frage stellen als Fazit, wurden diese Millionen von Menschen von der Politik ernst genommen und gehört? Also ich, oder wir haben das ja auch im Team diskutiert, würde sagen, auf gar keinen Fall. Das war schön so, man ist hingegangen, hat ein Foto gemacht und hat das natürlich auch alles verbal unterstützt. Aber wenn wir uns anschauen, welche Ernsthaftigkeit dem rechten Protest der letzten Jahre entgegengebracht wurde, der viel, viel kleiner war bundesweit gesehen, dann ist es doch äußerst beachtlich, dass Millionen von Menschen, die klar gemacht haben, die versucht haben klarzumachen mit ihrem Protest Anfang des Jahres, wo ihr Standpunkt ist und wie gefährlich aus ihrer Sicht die Situation ist, die wurden von der Politik nicht gehört. Und irgendwelche kleinen Protestgruppen, rechte Protestgruppen der letzten Jahre wurden hofiert, da hat die Politik reagiert, wir müssen jetzt, das geht so nicht weiter und so weiter und so weiter. Also ich finde das nochmal einen wichtigen Vergleich, wenn wir uns das vor Augen führen. Und wie ernst die Lage ist, ich sag's mal so, keine 24 Stunden, nachdem die Wahl in Thüringen dann über die Bühne war, hat eine ehemalige CDU-Landrätin schon dafür plädiert, mit der AfD in die Kommunikation zu gehen. Also wie ernst wird hier die Situation genommen? Man kann da fast gar nichts mehr, außer sozusagen in so einer Hilflosigkeit drüber zu lachen. Das ist absurd und es wird in keiner Form ernst genommen. Also es ist so, du hast es eben auch gesagt in deiner Einstiegsfrage, es ist so, man geht zum Tagesgeschäft über, weil noch ist es ja nicht so schlimm, dass man alles mit denen klären müsste. Ne? Also so 5% haben noch gefehlt oder was weiß ich, 5 bis 10%. Von daher ist es eine Situation mit Blick auf die Protestwellen der letzten Jahre, was ernst genommen wird von der Politik und was nicht ernst genommen wird, was geradezu absurd ist.
Fabian, wie schaust du drauf?
Ja, ich würde das, glaube ich, im Großen und Ganzen teilen. Ich glaube, Scholz hat, ich weiß nicht, wie lange es her ist, irgendwann mal gesagt, das wird sich schon mittelfristig wieder halbieren mit der AfD. Ich finde, es gibt keine tatsächlichen Antworten der demokratischen Parteien, jetzt ein bisschen verallgemeinert gesprochen, logischerweise. Das, was Felix angesprochen hat, ist ja diese alte Figur, naja, man muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Ja, wenn es sozusagen um Sorgen geht, die in irgendeiner Form mit nationalistischen, autoritären, rassistischen Denkfiguren verbunden sind, dann wird das gerne vorgebracht, aber sozusagen in die andere Richtung, das war ja das, was sich in den vielen Demonstrationen artikuliert hat im Anfang des Jahres, da verpufft das relativ schnell. Ja. Und da sind große Worte geschwungen worden, auch von Solidarität und Zusammenstehen, aber was das ganz konkret heißt, das muss erstens vor Ort natürlich ausbuchstabiert werden, aber das braucht auch Unterstützung und Kommunikation untereinander, damit das nicht in einzelnen, möglicherweise räumlich isolierten Initiativen stecken bleibt. Also das, was wir hier beobachten, auch die mangelnde Reaktion tatsächlich der demokratischen Parteien, ist ein Teil dieses Normalisierungsprozesses, der jetzt seit einigen Jahren zu beobachten ist. Das kann man beobachten an eben der Zustimmung bei Wahlen. Das kann man beobachten bei Fragen, wo die AfD eben nicht nur als oder angeblich als Problemmarkierer angesehen wird, sondern auch schon gesagt wird, naja, was die inhaltlich vorschlagen, finde ich dann auch schon ganz gut. Was ja nichts anderes heißt, als dass die Stammwählerinnenschaft zunimmt. Bestimmte Formen des rassistischen Sprechens sind normaler und so weiter und so weiter. Und da würde ich sagen, reagieren die demokratischen Parteien mit kleinen Ausnahmen, die aber in der Summe weitgehend einflusslos sind, nicht offensiv, indem sie eine Gesellschaft der vielen, eine Gesellschaft der Diversität offensiv vertreten, sondern es gibt politischen Rückzug. Ja, und damit schwächt man auch die vielen kleinen Initiativen vor Ort. Und das ist in den ostdeutschen Regionen sicherlich nochmal gravierender als in der Regel jedenfalls in Westdeutschland, die aus einer Minderheitsposition antreten, die vielfach bedroht werden und die brauchen eine andere Unterstützung. Das kann so ein Programm sein, aber es muss vor allem auch politische Unterstützung sein. Hm.
Ja, Fabian, wenn die demokratischen Parteien, bis auf vielleicht die marginalisierte Linke, aber die in der Selbstzerstörung sich befindet, da Antworten vermissen lassen, was wären denn aus eurer Sicht angebrachte Antworten oder Reaktionen oder Möglichkeiten im Kampf gegen die AfD? Es hat natürlich viele Ebenen, sagen wir von der großen Ebene einer gesellschaftlichen Gegenentwurfs etwa, der solidarischen, vielfältigen Gesellschaft. Ich denke auch über ein AfD-Verbot muss gesprochen werden und wird auch gesprochen werden, aber wir wollen uns jetzt hier mal fokussieren auf, ja, wie man die AfD politisch bekämpft. Ja, bis hin zu, glaube ich, ganz konkreten Förderungen von Demokratieprojekten, ja, vor allem im Osten. Ich hatte schon davon Demokratiefördergesetz, denn ja, für die demokratische Zivilgesellschaft wird es ungemütlicher werden. Das ist ja erklärtes Ziel der AfD, ihren Einfluss geltend zu machen und da Finanzierung weiter zu entziehen und Engagierte mundtot zu machen. Ja, vor allem im Lokalen passiert das ja längst. Und auch für Betroffene rechter Gewalt, queere Menschen, rassistisch markierte Menschen oder auch Jüdinnen und Juden, da wird es gefährlicher werden, weil sich jetzt Rassisten und Nazis beflügelt sehen vom Wahlerfolg der AfD. Also Felix, worauf stellt ihr euch da ein und was wären aus deiner Sicht nun nötige Maßnahmen?
Also natürlich, das erleben wir schon länger, diese Gewinnstimmung, diese wir haben das geschafft, wir sind stärkste Kraft, die befeuert natürlich ganz massiv dieses Gefühl, dass man sozusagen jetzt auch Sachen, kennen diese Formulierung, wieder sagen darf oder eben auch handeln darf und so weiter. Und das wird sich massiv auswirken, auch wahrscheinlich auf die Angriffe, weil man jetzt sich so in der Mehrheit fühlt, so als Wahlgewinner fühlt. Also das haben wir ja immer schon erlebt sozusagen. Das kann man ja auch nachvollziehen in verschiedenen historischen Phasen der letzten 25, 30 Jahre, dass das dann eben dazu führt, dass da Angriffe zunehmen. Vor allen Dingen eben in dieser, Fabian hat es eben gesagt, in dieser Wahrnehmung auch, dass es ja gar nicht um die Frage geht, Flüchtlinge, die irgendwie Straftaten begangen haben, sondern es geht ja sozusagen immer um den Kollektivflüchtling, ne? Das ist jeder im Fokus, egal sozusagen. Das ist natürlich da dran. Die Frage, was man tun kann, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir heute hier haben, aber die reflektiert natürlich ein bisschen, ja, auf die Frage, was wir als Ursachen für diesen Wahlerfolg verstehen. Ich würde jetzt mal ganz kurz in unserem Bereich antworten, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich einen unserer Vorträge jetzt schon halten irgendwie. Denn das ist ja die Kernfrage. Aber in unserem Bereich würde ich sagen, ja, man muss die Demokratiestrukturen sichern. Man muss dafür sorgen, dass Menschen Anlaufpunkte haben, dass Menschen Beratungen haben im Umgang. Man muss nicht, wenn ich von den Demokratiestrukturen rede, meine ich natürlich Mobilberatungen. Ich meine aber auch die Opferberatungen, die Migrantinnenverbände und so weiter und so weiter. Das wäre ein erster wichtiger Schritt, um hier ein klares Statement zu setzen und auch sich, sagen wir mal, politisch klar zu machen, dass man hier Unterstützung braucht für Leute. Und wenn wir jetzt über die große Politik nochmal reden wollen, wie gesagt, dann wäre ja halt die Frage, was sind denn eigentlich die Ursachen, die wir dafür benennen, dass die AfD so einen Aufstieg hingelegt hat? Und da muss man klar sagen, das hat, sagen wir mal, das hat Gründe, die können wir auf der Straße nicht lösen, um es mal jetzt noch unterkomplex zu formulieren. Und deswegen wird jetzt die Lösung für die nächsten Jahre auch nicht bei der Zivilgesellschaft und 5,5 Demonstrationen liegen. Das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Wir haben sehr viele organisiert in Thüringen und wir sehen ja, dass das sozusagen einen beschränkten Einfluss hat. Und ich würde jetzt sagen, vielleicht können wir da nochmal drüber reden, aber gucken uns vielleicht auch mal ein paar Zahlen an zu der Frage, warum Leute AfD wählen oder wer wählt AfD. Und dann kann man sicherlich über die etwas größere Spannweite der Probleme und der Situation reden.
Ja, ich denke tatsächlich auch so die Idee, man könne jetzt kurzfristig die AfD wieder auf 15 oder 10 oder wie auch immer runterbringen, das ist eine Illusion. Ja, das, was wir da sehen, hat strukturelle Ursachen, die seit vielen Jahren wirken. Das Vertrauen in demokratische Parteien ist zumindest bei der Wählerschaft der AfD weitgehend verlustig gegangen, würde ich sagen. Das lässt sich ja nicht durch ein paar Absichtserklärungen wieder beseitigen und auch nicht durch Demokratieprogramme. Ja, die Demokratieprogramme brauchen wir auch, um sozusagen die demokratischen Teile der Gesellschaft zu stabilisieren und zu stärken. Das ist völlig außer Frage. Und wenn es um Ursachen geht, glaube ich, ist es wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass eben die Wege in extrem rechte, in rassistische Weltanschauung vielfältig sind. Also insofern, ja, es gibt meinetwegen diejenigen, die über familiäre Kontexte entsprechend sozialisiert worden sind, aber es gibt dann eben auch diejenigen, die irgendwann den Glauben in die Idee der sozialen Gerechtigkeit bei der SPD verloren haben, erstmal nicht mehr gewählt haben und dann sozusagen über eine Verschiebung der weltanschaulichen Elemente, also sozusagen eine Stärkung von Rassismus und so weiter, dann bei der AfD gelandet sind. Es gibt bei den Konservativen, die sich radikalisiert haben und so weiter. Ja, und dann haben wir noch jetzt quantitativ stärker als im Osten, stärker als im Westen, diejenigen, die PDS, Linkspartei, autoritäre Denkfiguren hatten und so weiter. Da gibt es viele Wege hin und viele schwierige, logischerweise auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, Stichwort die vielen Krisen, die es gab, die zu bewältigen sind. So, und da müssten die demokratischen Parteien tatsächlich eine langfristige Strategie entwerfen, die Elemente von sozialer Gerechtigkeit haben. Ja, die für aktiven Demokratieschutz eintreten, die für eine offene Gesellschaft eintreten. Und es kann sein, dass sich mit Blick darauf die Zustimmung zur AfD zeitweise sogar noch erhöht. Das würde ich gar nicht ausschließen. Die Frage ist aber, ja, ich höre ein tiefes Durchatmen von Felix. Ich weiß, dass es ein komplizierter Prozess ist, aber wir stehen ja im Prinzip vor der Frage, läuft man denen hinterher oder stellt man sich denen entgegen? Und das ist eben nicht nur eine Frage auf der Straße und so weiter, sondern es ist eine Frage der politischen Programmatik und der Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und wie vermittelt man das und wie kann demokratische Politik in diesem Kontext wieder Glaubwürdigkeit transportieren und Vertrauen herstellen? Das ist die große Frage. Da gibt's, glaube ich, jetzt niemanden, der sagt 1, 2, 3 und dann ist es in 15 Jahren wieder okay. Das, glaube ich, wäre unfair gegenüber all denjenigen, die auch darüber nachdenken, zum Teil daran verzweifeln, auch an diesen Fragen, was ja durchaus nachvollziehbar ist. Aber diese Debatte, glaube ich, brauchen wir dringend, sich darüber zu verständigen, in den Bundesländern, aber eben auch auf einer bundesweiten Ebene unter den demokratischen Kräften.
Ja, auf die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, da sind gerade eher ja regressive Antworten dominant. Abschottung, soziale Kälte und Militarisierung, das treibt auch die politische Mitte voran und das spielt natürlich der AfD in die Hände und ja, die kann natürlich auch die Krisen und die Unsicherheiten, ne, da gut nutzen, um dann Ängste und rassistische Potenziale anzuknüpfen, die dann zu radikalisieren. Na, so wählen dann am Ende nicht 15, sondern 30% Nazis. Vielleicht kannst du mal schildern, Felix, wie du das im Wahlkampf ganz konkret erlebt hast, wie da die AfD es schafft, ja, so an so Politik- oder parteienverdrossene Menschen anzuschließen, die jetzt nicht unbedingt geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, Nazis sind, ja, und da erfolgreich es geschafft hat, Menschen an sich zu binden.
Ja, genau. Ich finde immer wichtig zu sagen, das war jetzt in Fabians Äußerungen auch schon drin. Ich glaube nicht, dass wir es mit einer Politikverdrossenheit zu tun haben, sondern tatsächlich mit einer Parteienverdrossenheit. Und das haben wir auch gesehen. Ein Grund dürfte sein, dass die Parteien in im Land in Thüringen, wir haben ja nicht so viel urbane Regionen, aber wenn du da durchfährst, ne, dann siehst du einfach eine Gewichtung, wer da präsent ist. Das ist die AfD. Hunderte Infostände. Und jetzt kommt das Spannende, wir nennen die AfD eine Partei im Dauerwahlkampf. Das machen die ja nicht nur im Wahlkampf. Da wird das nochmal hochgezogen. Aber das machen die jede Woche bei uns. Das heißt also, schon seit Jahren finden teilweise hunderte AfD-Infostände gerade in den kleinen Dörfchen statt. Und das ist ja auch Ergebnisse, die wir jetzt sehen. Also und gerade auch diese Modernisierungsthese, die ich finde, wo viele Leute sich abgehangen fühlen, wenn du guckst, welche Propaganda haben wir gefunden bei der AfD, also Wahlplakate, Slogans und so weiter, dann siehst du ja auch, dass genau diese Sachen adressiert werden. Also es gibt ein Zurück, ne, zu einem guten Deutschland. Es gibt diese Zwei-Geschlechter-Debatte, als ob das hier in irgendwen interessieren würde für seine Lebensrealität in Thüringen und der Frage, ob dein Einkaufswagen voll ist, ob es zwei Geschlechter gibt oder fünf. Ja, das ist ja kein Thema, was hier lebensentscheidend ist. Aber das sind natürlich Propagandasachen, wo man versucht, genau an diese Debatten anzuschließen. Und ich glaube, Corona war nochmal ein großer Radikalisierungsmotor in sehr kurzer Zeit. Das haben wir ja auch gesehen. Höcke hat in seinen Reden auf den Marktplätzen immer wieder von der Plandemie gesprochen, von der Fake-Pandemie. Das heißt, er hat explizit auch ein Milieu adressiert, was über die Corona-Zeit entstanden ist. Da reden wir über Verschwörungsideologien. Das heißt, wir haben so diese riesengroße, breite Geschichte, ja, also das Vertrauen, wie gesagt, die Parteienverdrossenheit, enorme Kommunikationsdefizite auch in der Politik, wir haben Krisenerscheinungen, denn am Ende geht es den Leuten ja, schade ist das natürlich, aber sozusagen in der Frage der Verantwortung für Demokratie, aber vielen Wählerinnen geht's ja und Wählern geht's ja um die Frage, wie viel zahle ich, wenn mein Einkaufskorb voll ist? Mache ich mir Sorgen, dass meine Energienachzahlung am Ende des Jahres irgendwie so hoch wird, dass ich die nicht mehr tragen kann? Und das sind ja ganz alltägliche und ich finde auch völlig verständliche Sorgen, die Leute haben. Und das sind ja die Lebensrealitäten, die da eine große Rolle spielen und gleichzeitig natürlich die Bundespolitik, die massiv Einfluss gehabt hat hier auf die Thüringenwahl. Wo die Thüringerinnen und wo die Thüringer Politik bei vielen Themen ja gar nicht so viel regeln kann. Aber genau das sind die Punkte, die so eine Rolle spielen. Und deswegen sind wir leider im kleinen Thüringen immer auch abhängig von, und das ist natürlich absurd, aber von Bundespolitik und nicht zuletzt in den letzten Monaten auch von Weltpolitik, das muss man ja auch klar sagen. Weil der Ukraine-Krieg, der hat ja Einflussfaktoren, die wir hier spüren. Wo der Einfluss nicht so groß ist, was der Ministerpräsident Thüringen machen kann, aber der hier spürbar ist und der im Wahlkampf eine Rolle gespielt hat.
Hm. Ja, sorry Fabian, gerne.
Ich wollte einfach vielleicht, wenn es passt, anschließen nochmal an zwei Aspekte, die Felix angesprochen hat. Das eine war diesen Dauerwahlkampf, so hat er das genannt. Und ich finde, das verweist darauf, dass wenn wir nach den Gründen fragen, eben auch berücksichtigen müssen, dass sozusagen die Existenz der AfD in dieser Stärke, mit diesen Ressourcen, ist ein eigenständiger Faktor zur Erklärung auch des Wahlergebnisses, aber insgesamt sozusagen der Unterstützung. Das kann man dann weiter diskutieren, wie man damit umgehen will. Will man sagen, okay, ein Verbot ist richtig oder nicht? Das ist aber vielleicht eine Debatte, die jetzt hier in die falsche Richtung wäre. Aber ich glaube sozusagen, die AfD und dieses ganze Milieu, was sozusagen darum herum sich gruppiert, als eigenständigen Faktor in der Erklärung des Erfolgs, glaube ich, muss man ernst nehmen. Das Zweite, was mir, glaube ich, wichtig ist, ist sozusagen die alltäglichen Sorgen, von denen Felix gesprochen hat. Wir sehen jetzt in den letzten Wahlen, Europawahl war es schon so, dass die Zustimmung unter jungen Leuten erheblich zugenommen hat. Das sehen wir jetzt wieder auch in den Ergebnissen. Und da ist ja die Frage, okay, das verweist auch darauf, was für eine Zukunftsvorstellung haben die? Haben die irgendwas, wo sie sozusagen zuversichtlich in die Zukunft gucken? Oder ist das was, wo sie sagen, okay, ich habe eigentlich nur eine Zukunft, wenn ich andere abwerte, wenn da hier keine Geflüchteten mehr hinkommen, wenn wir keine Migranten, wenn ich nicht teilen muss, etwas salopp formuliert. Und eine Frage, die ich vielleicht ein bisschen an Felix hätte, ist, weil du das von vor Ort besser kennst, ist, warum gelingt es einem jetzt etwas stereotypisch, um einem Wessi wie Höcke so erfolgreich an die Ostidentität zu appellieren? Warum funktioniert das? Er setzte sich auf die Simson und, sorry, das ist doch so durchsichtig. Ja, das ist so durchsichtig, ja. Aber es funktioniert ja offenbar ein Stück. Oder täuscht das?
Wir haben auch herzlich gelacht. Kleine Anekdote sozusagen, ja. dann sitzt, hat Höcke so ein Interview gegeben nach dieser Simson-Tour und nannte die Simson die ganze Zeit Simmi, Simmi. Niemand nennt hier in Thüringen eine Simson Simmi. Also für Leute, die hier groß geworden sind, ist das die Simme maximal. Das heißt, man hat an ganz vielen Stellen gemerkt, wie inszeniert diese Ostanschlussgeschichte ist. Das fing ja schon an, als er sozusagen fast tränenreich erklärte, wie er als 17-Jähriger in Lünen die deutsche Wiedervereinigung wahrgenommen hat, Udo. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum die Menschen sich das hier sozusagen vormachen lassen. Also ich finde, das ist ins Absurde gesteigert, ne? Also das hat man an diesem Simson-Beispiel auch gesehen. Völlig, völlig absurde Geschichte. Aber auch da haben wir gesehen, da wird die Jugendorganisation der AfD vorgeschickt, weil ich vorhin gesprochen habe über die Frage, kulturell gesprochen, Modernisierungsmechanismen, und man inszeniert einen zurück zu diesem guten Deutschland. Das gute Deutschland ist nicht, das ist ein bisschen DDR, das ist ein bisschen Kaiserreich. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was das gute alte Deutschland ist. Und das war bei der Jugend auch ganz interessant. Man hat dann die AfD-Jugend vorgeschickt mit ihren TikTok-Videos. Können wir auch drüber diskutieren. Keine andere Partei ist so präsent in den Netzwerken und so weiter und so weiter. Und dann waren da so Videos, die du geguckt hast. Und wenn du so einen analytischen Blick hattest, dachtest du, oh Gott, ist das dumm und irgendwie absurd. Aber genau da auch wieder dieses Rückkehr zum guten ostdeutschen Land. Dann sagte dann irgend so ein, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 18-Jähriger, fährst du Simson? Findest du deine Heimat gut, dann bist du rechtsextrem. Ja? Also man hat sozusagen versucht anzuschließen, auch genau an diese Diskurse. Niemand wollte irgendwem die Simson wegnehmen. Also das, ne, man hat das versucht zu inszenieren. Hier, euer Ostdeutschsein, das ist in Ordnung, aber wir sind die Einzigen, die es noch gut finden. Die anderen wollen euch alle die Simson und die Bratwurst wegnehmen. Und für uns ist das okay. Und die anderen, die nennen euch alle rechtsextrem. Das war sozusagen das Narrativ, was da aufgebaut wurde. Ich fand das völlig absurd, weil niemand von den anderen Parteien hat irgendwas mit Simson, jetzt mal um dem Beispiel festzumachen, zu tun gehabt. Die Ironie an der Geschichte oder der Sarkasmus, wenn man so möchte, dass Simson eins der ersten arisierten Betriebe war in Thüringen, das lassen wir mal dahingestellt. Und das ist genau das, woran man versucht hat anzuknüpfen. Und wir sehen ja auch popkulturell, ich finde deswegen, ich will diese Kulturthese auch nochmal stark machen. Wir sehen ja auch popkulturell gibt es ja Akteure, mir geht es nicht darum, die in den AfD-Pott zu werfen, aber was für eine Bedeutung das hat. Schauen wir uns mal den, ich glaube, aus Brandenburg stammenden Sänger Finch an. Ja, der unheimlich erfolgreich ist, der hier alle sozusagen voll kriegt, der bei Festivals, die dort, und der trägt ja diese ostdeutsche Kultur ganz stark vor sich her. Also dieses Ostdeutsch als Kulturbezug oder sozusagen als, man könnte fast sagen, als so eine Art, ja, also so eine Art Rückzugsraum, ja, so diese ostdeutsche Identität, die spielt ja eine ganz große Rolle. Und nicht nur bei der AfD, sondern wie gesagt, wir sehen das bei solchen Akteuren wie Finch, der unheimlich sozusagen erfolgreich ist. Es ist so eine Art Sehnsuchtsort, ein bisschen wieder dieses, ich bin diese überschaubare DDR-Identität. Und das sollte man, glaube ich, nicht ganz vergessen. Das spielt eine ganz große Rolle hier. Und ich glaube, das wird manchmal nicht so richtig ernst genommen, aber da ist die Welt noch in Ordnung. Auf deiner Simson, in deinem 500-Leute-Dorf, wo die Welt überschaubar war, wo du nicht die Frage gestellt hast, was du mit dem Ukraine-Krieg zu tun hast, warum die Hamas-Kriege der in Israel, der Überfall dich interessiert und so weiter und so weiter. Also ich glaube, diese komplexer werdende Welt mit all dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, Corona, Kriege etc., das führt dazu, dass es einen Rückzug in überschaubare Welten gibt. Und das ist diese ostdeutsche Identität, die da so wichtig ist. Auf deiner Simson. Da ist alles in Ordnung. Der Fahrtwind in deinen Haaren auf der Landstraße.
In den Sonnenuntergang fahren.
In den Sonnenuntergang zwischen Eisenach und Bad Salzungen, keine Ahnung.
Aber ich habe jetzt gelernt, dass es die Simson, es gibt auch so ein Unternehmen, was einen Elektromotor zum Selbsteinbau für die Simson entwickelt hat. Also da kann man quasi vielleicht dran anknüpfen, kulturell vorwärtsgewandt und nicht nostalgisch in die Zukunft zu gehen mit der Simson.
Nein, nein, das geht nicht. Nein, guck mal, warum fährst du auf dem Dorf Simson? Das sind doch die ganzen. Warum fährst du eine Simson und nicht so einen schicken Motorroller? Das ist so eine typische Sache, die verstehst du nur, wenn du Ostdeutscher bist, weil die Simson beispielsweise bei den Einigungsverträgen nicht diesen Geschwindigkeitsbegrenzungen unterlegen war. Das heißt also, jeder auf seinem komischen, ich formuliere das jetzt in dieser sozusagen ostdeutschen Sicht auf die Sache, auf seinem westdeutschen Roller von irgendeinem Hersteller, der wird hier mit 45 rumgurken, aber du kannst mit deiner Simson schön mit 65 bergunter, vielleicht mit 70, wenn die S51 gut läuft, dann ziehst du an dem vorbei. Das ist ein Lebensgefühl. Wir lachen jetzt natürlich darüber, aber das ist nicht ganz irrelevant. Das spielt wirklich eine große Rolle. Ich weiß nicht, ich kann das immer schwer, ich bin sozusagen in allen deutschen Bereichen aufgewachsen. Ich weiß immer nicht, ob man das wirklich versteht tatsächlich als jemand, der nur im Westen sozialisiert wurde. Aber das spielt hier eine Rolle. Ja? Und da gehört so ganz viel dazu, sozusagen als Lebensgefühl. Und daran hat diese Partei voller westdeutscher Funktionäre halt eben appelliert. Und die letzte Sache, weil Fabian es auch gesagt hat, diese enorme Werte bei der Jugend, die haben wir ja auch erlebt. Jetzt in Thüringen, ja, wir kriegen in Richtung 40%. Da frage ich mich halt auch, sind das eventuell auch die Restspuren noch der Corona-Zeit? Ja, dass die jungen Leute sozusagen auch sich nochmal, die haben halt 3, 4, 5 Jahre verloren ihres Lebens. Das ist jetzt keine Schuldzuweisung, ne? Aber da habe ich mich ganz massiv gefragt, ob das vielleicht der zentrale Einflussfaktor auch ist, neben anderen Debatten. Es ist ja immer das ist die eine These und die stimmt, das ist ja komplex. Aber da habe ich mich gefragt, ob das so ein bisschen auch der Payback für die 4 Jahre Corona-Zeit waren. Also für die ganzen 16-Jährigen, die in Corona sozusagen ihre Jugend erlebt haben, jetzt 18, 19 sind, ob das vielleicht auch ein Grund war für diese Wahlentscheidung.
Ja, die Gründe und die Antworten sind vielfältig. Der Rechtsruck, der ist nicht erst seit gestern da, oder die rechten Verhältnisse in Thüringen und Sachsen, und das wird man auch nicht über Nacht dann wieder zurückdrehen. Ihr hattet ja auch vorhin, Fabian, du zum Beispiel, über den tiefgehenden gesellschaftlichen Rechtsruck gesprochen, der sich ja auch in der Abschottungspolitik der Ampel zeigt, ja, die ja auch wieder ein Resonanzraum ist für die AfD. Es gibt natürlich auch Ostspezifika, wie diese kulturellen Sachen oder auch Transformationstraumata, ne, nach der Wende, soziale Ungleichheit zwischen Osten und Westen etwa. Ich hätte aber jetzt gern noch mal einen Blick drauf geworfen, was die AfD in der nächsten Legislaturperiode wird anrichten können, weil das erklärte Ziel ist ja jetzt nicht so ein revolutionärer Faschismus, sondern so ein Aushöhlen der Demokratie von innen heraus. Und wir sehen ja jetzt, dass in Sachsen hat das nicht geklappt, glücklicherweise. Ja, da sah es erst so aus, als hätte da die AfD diese Sperrminorität, aber dann war es doch nicht so. In Thüringen hat aber die Partei mehr als ein Drittel der Sitze und kann dann jetzt bei bestimmten Entscheidungen, die eine Zweidrittelmehrheit benötigen, dann ihren Einfluss geltend machen. Das sind zum Beispiel so Dinge wie Verfassungsänderungen. Wir erinnern uns, glaube ich, dran. Es gab ja so ein Verfassungsblock-Projekt, ne, wo es irgendwie darum ging, Institutionen gegen eine faschistische Machtübernahme irgendwie wehrhafter zu machen. Das wäre, glaube ich, dann ja nicht drin mit dieser Blockademacht jetzt in Thüringen etwa. Aber es geht auch um sowas wie die Ernennung von VerfassungsrichterInnen. Ja, in Thüringen läuft da die Amtszeit aller RichterInnen bald ab. Oder auch die Besetzung des parlamentarischen Kontrollgremiums für den Landesverfassungsschutz, ja. Also da kann die AfD jetzt in Thüringen ja zur Dauerblockiererin werden, die anderen Parteien vor sich hertreiben, weiter Demokratie sabotieren, aushöhlen. Wie schaut ihr beide da drauf? Wie schätzt ihr das Ausmaß dessen ein?
Ja, ich glaube, das ist absehbar, dass das passieren wird. Die AfD in Thüringen hat, glaube ich, da einen sehr systematischen Zugang und führt solche Situationen auch, wenn man das so will, gekonnt herbei. Ich erinnere noch mal an die Wahl von Kemmerich. Ja, das ist ja kein Zufall gewesen, sondern es war wirklich eine kalkulierte Aktion. Und ich finde, es gibt zwei Dimensionen da drin. Das eine ist, wenn es eine Sperrminorität gibt, müssen die anderen Parteien damit in irgendeiner Form umgehen. Und selbst wenn es dort keine expliziten Abmachungen oder Händel gibt sozusagen, werden möglicherweise die demokratischen Parteien dafür einen Preis zahlen müssen, dass sich die AfD in einer bestimmten Stelle bewegt. Das wird man ein bisschen abwarten müssen. Und das Zweite ist das, was eben schon angedeutet worden ist, dass die Frage der Demokratieaushöhlung, das Bild, was dann, wenn sich da Entscheidungen über einen längeren Zeitraum hinziehen, entstehen könnte und was möglicherweise von der AfD dann auch entsprechend an die Wand gemalt wird, ist, dass Demokratie ein Prozess ist, der die Probleme nicht löst, ja, sondern dass man, das ist ja, sehen wir auch in den Umfragen, vielfach Zustimmung zu dieser Idee, naja, wir brauchen mal wieder jemanden, der die Dinge in die Hand nimmt. Und als sozusagen Gegenbild zu manchmal langwierigen, kontroversen, auch schwierigen Verhandlungen in demokratischen Gesellschaften. So, und das ist sicherlich etwas, worauf die AfD auch zielt. Insofern glaube ich, ist diese Idee oder diese Strategie Aushöhlung der Demokratie gar nicht ein zwingender Gegensatz zu letztendlich wollen wir die sozusagen weitgehend beschränken, ja, sondern das ist, glaube ich, eher ein Momentum, was im Moment die aus deren Sicht und wahrscheinlich in der Sache auch die sinnvollste Strategie ist und nicht sozusagen jetzt der Aufruf zum Staatsstreich, um es ein bisschen plakativ zu sagen. Ja, also sozusagen sich jetzt weiter als Demokraten zu inszenieren, an die Kooperations- und Koalitionsbereitschaft insbesondere der CDU zu appellieren. Auch da wird, glaube ich, schon auf die nächsten Wahlen geguckt, sei es in Brandenburg, aber natürlich dann auch im nächsten Jahr im Bund.
Das ist spannend. Wir haben tatsächlich letzte Woche noch eine Tagung durchgeführt mit Justiz und Sicherheitsbehörden. Und da waren auch Vertreterinnen des Thüringen-Projektes, die haben das vor Monaten angemahnt. Man hätte auch in Thüringen Sachen noch ändern können, weil wir wieder bei der Frage sind, nimmt man das ernst? Nein, nimmt man nicht. Man hat gar nichts geändert von den Sachen, die genau jetzt eintreffen. Also zu der Frage, wie ernst nimmt man eigentlich diesen Angriff auf die Demokratie? Zweitens, glaube ich, werden wir so eine Art Destruktionspolitik erleben. Das möchte sozusagen, das ist eigentlich nur noch mal in ein Wort gegossen, was Fabian beschrieben hat. Die AfD wird mit dieser Sperrminorität versuchen, genau diese demokratischen Parteien, Koalitionen, je nachdem, was sich jetzt entwickelt in Thüringen, vorzuführen, um genau dieses Bild zu erzeugen. Die kriegen das nicht auf die Reihe. Wir versuchen hier nur konstruktiv mitzuarbeiten. Partei des gesunden Menschenverstandes, um eben bei der nächsten Wahl. Die haben einen langen Atem. Darum geht's. Das ist kein kurzfristiges Projekt, sondern die haben einen sehr langen Atem und dann eben in 4 Jahren sozusagen dazu zu führen. Das heißt, ich glaube, wir werden den Versuch erleben, strategisch die anderen Parteien als dilettantisch, als sozusagen nicht arbeitsfähig darzustellen, um dann eventuell in 4, 5 beziehungsweise 5 Jahren quasi den Wert, vielleicht die absolute Mehrheit zu erreichen. Und deswegen, glaube ich, werden wir so eine Art Destruktionspolitik erleben, die allerdings unter dem Mantel eines konstruktiven Mitarbeitens passieren wird. Also damit man selber sozusagen dasteht als die, die doch wollen, und die anderen blockieren wieder und die anderen als dilettantisch darzustellen. Das wird sozusagen der Weg sein. Und ansonsten, wie gesagt, man hätte hier viele Sachen vor der Wahl gemeinsam noch regeln können in Thüringen im Landtag. Man hat diese Chance verpasst und jetzt hat man genau das, was die Kolleginnen und Kollegen vom Thüringen-Projekt angemahnt haben. Genau diese Situation ist jetzt eingetreten.
Ja. Ihr beiden, die Zeit ist schon fortgeschritten, deswegen eine Frage zum Ausblick. Worum muss es aus eurer Sicht jetzt schauen wir jetzt vielleicht mal speziell auf die Lage in Thüringen und Sachsen und vor allem auf die kritische Zivilgesellschaft, ja, antifaschistische Projekte, queere Projekte, migrantische Projekte, denen es schon eine Weile an den Kragen geht und für die die Situation sich noch weiter verschlimmern könnte mit den Erfolgen der AfD. Worum wird das aus eurer Sicht eben für emanzipatorische und progressive Kräfte in den kommenden Monaten und Jahren gehen? Und was wünscht ihr euch vielleicht dann auch von Zuhörenden, von Leuten, die sich die Frage stellen, ja, wie kann man vielleicht auch konkret mit den Menschen, die vor Ort sich für einen anderen Osten einsetzen, wie kann man mit denen Solidarität praktizieren? Felix.
Also ich glaube, das große Stichwort der nächsten Jahre wird die Frage nach genau Solidarität sein. Wir werden sozusagen jetzt eine Phase erleben, in die, glaube ich, unheimlich schwierig wird für Leute, die sich klar eingesetzt haben, immer schon für eine solidarische Gesellschaft und eine klare demokratische Ausrichtung der Gesellschaft. Und das werden wir durchstehen. Ich will da auch mal gar nicht so negativ sein. Es wird schwer, aber ich glaube, das wird nur funktionieren, wenn man zusammenhält, die Netzwerke strafft und eben auch schaut, dass niemand quasi in Vergessenheit gerät, vor allen Dingen nicht, wenn Angriffe stattfinden. Das muss das Ziel für die nächsten 4, 5 Jahre sein und daran eben vielleicht auch zu arbeiten, zu sagen, naja, es gibt vielleicht eine Vision einer Gesellschaft jenseits dieser, die wir gerade erleben, irgendwie geprägt durch ihren ausgrenzenden Kapitalismus, ihren Leistungsanspruch sozusagen und all das, was sich gerade im Brennglas zeigt bei der AfD. Vielleicht ist es auch mal ganz gut, wieder an Visionen zu arbeiten, die man dem entgegensetzen kann, quasi anstatt da sozusagen jetzt ein bisschen in so eine Art Lethargie zu verfallen. Aber ich glaube, das zentrale Wort für die nächsten Monate und Jahre wird Solidarität sein. Und das ganz, ganz, ganz im ganz konkreten Sinne umzusetzen, ist nicht als nur Symbolwort zu sehen, sondern zu gucken, wer wird wo angegriffen und hier zusammenzustehen.
Ja, und alle, die nicht vor Ort für eine offene Gesellschaft streiten, ich kann empfehlen, zum Beispiel beim Netzwerk Polylux Fördermitglied zu werden. Das habe ich jetzt endlich gemacht. Also man muss sich nicht nur auf das Demokratiefördergesetz, dass die Parteien sich da zusammenraffen und den Ernst der Lage erkennen, darauf verlassen. Man kann auch bei Netzwerk Polylux Fördermitglied werden oder direkt zum Beispiel bei Mobit oder anderen. Aber Polylux unterstützt Vereine eben im Osten und Initiativen aus der kritischen Zivilgesellschaft über diese Fördermitgliedschaften. Da kann man vielleicht auch einen kleinen Beitrag leisten. Aber Felix, weil es bei dir eben angeklungen ist, diese Gefühlslage zwischen Resignation und ja, mit Mut in die Zukunft gehen. Ich glaube, da stellen sich ja viele in deinem Umfeld vielleicht auch die Frage, weggehen, bleiben. Erlebst du das bei dir? Das nur vielleicht als kleine Fußnote noch.
Auf jeden Fall. Wir haben das ja viel diskutiert, auch mit Freundinnen und Freunden, auch in der eigenen Familie. Ich würde das auch ganz offen sagen. Denn gerade wenn du exponiert bist, ist die Frage natürlich, was bedeutet das für die Sicherheit deiner Familie? Also ich würde es nur offen sagen. Ich bin ja noch hier, wie du hörst oder siehst.
Stimmt, ja.
Die Abreise ist noch nicht vorbereitet. Aber ja, es gab viele Leute, die wirklich hochgradig im Zweifel waren, was sie machen. Und ich verstehe völlig, dass die Leute auch einen Einwand haben, wenn jetzt alle Guten weggehen, ne, dann sind nur noch die anderen da und so. Ist alles klar. Das muss jeder individuell für sich entscheiden. Ich will da auch gar keine, und das ist jetzt die richtige Strategie. Aber natürlich gibt es viele Leute, für die das ein ernsthafter Sicherheitsaspekt ist. Und das, finde ich, muss man auch ernst nehmen. Und ich habe viele Diskussionen geführt in den letzten Monaten, viele Gedanken auch selbst an die Frage verschwendet oder zumindest darauf fokussiert, wie geht man damit um. Ich finde schon, dass man in den eigenen politischen Bereichen war das ein Thema. Und das fand das so gruselig, ehrlich. Das ist irgendwie, ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, aber dass ich mit fast 40 ernsthaft über die Frage nachdenken musste, Freunde über die Frage nachdenken mussten, ob sie einen Landstrich verlassen, weil das für sie eventuell eine Bedrohungslage erreichen kann. Ich will jetzt gar nicht alle ausgrenzen, die sichtbar im Alltag davon betroffen sind. Nicht, dass man mich falsch versteht, sondern es war eine persönliche Frage. Ey, diese Dimension, ich habe irgendwann mal da gesessen und gedacht, so, das habe ich niemals erwartet in meinem Leben vorher, und ich bin ja schon lange auch aktiv, dass ich diesen Moment nochmal erreiche, diesen Gedanken haben zu müssen. Ich fand das schon schockierend, auch für mich selber.
Hm. Ja, ich glaube, ich spreche für alle Zuhörenden, dass wir dir und natürlich auch deinen MitstreiterInnen, Mobit und all euren Partnern da auch weiter viel Kraft wünschen und auch den notwendigen Support, notwendige Solidarität. Fabian, du hast jetzt die herausfordernde Aufgabe, die abschließenden Worte zu finden, zu formulieren. Oh, auch an dich die Frage, worauf kommt es aus deiner Sicht an in den nächsten Monaten und auch Jahren? Was wünschst du dir vielleicht auch von Leuten, die uns hier zuhören?
Ich würde einmal anschließen an dieses Stichwort der Solidarität und vielleicht nochmal stark machen, dass erstens das nicht nur mit Blick auf so Finanzierung und Demokratiefördergesetz und so weiter wichtig ist, sondern dass es ja eine Vielzahl von auch durchaus großen zivilgesellschaftlichen Organisationen gibt, beispielsweise Wohlfahrtsverbände und so weiter, wo ich glaube, dass es eine noch zu bestimmende und logischerweise an den Bedarfen auch aus den ostdeutschen Regionen orientierte Solidarität von West nach Ost braucht. Das, glaube ich, wäre ein wichtiger Punkt, über den zu sprechen wäre. Und das Zweite, was mir wichtig erscheint, ist, dass jetzt auch etwas plakativ gesprochen im Westen man nicht sagt, naja, so schlimm ist es bei uns ja noch nicht. Und sozusagen weiter das Problem kleinredet. Wir haben in Nordrhein-Westfalen nächstes Jahr Kommunalwahlen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in einigen Städten des Ruhrgebiets, wo es nach wie vor hohe Arbeitslosenquoten gibt, wo es auch Ausdünnung von Infrastruktur gibt, ja, da gibt es sozusagen Stadtteile, wo dann der letzte große Edeka schließt und so weiter, wo ich sozusagen bestimmte Assoziationen habe, was auch sozusagen der Rückbau von Infrastruktur in jetzt eher ländlichen Regionen in der DDR, in der ehemaligen DDR in Ostdeutschland angeht. Also ich glaube sozusagen, sich nochmal klar zu machen, das ist kein Problem, was auf die ostdeutschen Bundesländer beschränkt ist. Ja, und insofern ist es auch wichtig, in den westdeutschen Bundesländern aktiv zu bleiben und tätig zu werden. Das wäre mein Wunsch, und es gibt eine Vielzahl von Bündnissen, die auch nach den Demonstrationen arbeiten, und sozusagen die zu stärken, da reinzugehen, mitzumachen, ist, glaube ich, eine gute Idee.
Ja, Fabian und Felix, ich möchte euch vielmals danken, dass ihr mich hier besucht habt. Danke für eure Zeit.
Ja,
sehr gerne.
Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte euch Danke sagen, dass ihr mit dabei wart und zugehört habt. Meine Gäste waren Felix Steiner von der mobilen Beratungsstelle Thüringen und Fabian Virchow. Er ist Rechtsextremismusforscher in Düsseldorf. Wenn ihr euch für die beiden oder ihre Arbeit interessiert oder auch die Institutionen, die sie vertreten, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, ja, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.